guten Abend, hier ist der Karl Triebe und viel Spaß beim Herrengedeck mit Andreas Gudik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Herrengedeck auf Radio Free FM. Heute mit der letzten Ausgabe des Jahres 2012. Am Mikrofon ist für euch wie immer Andreas Kulik und heute Abend dabei habe ich zum Jahresausklang Texte über Christoph Daum, Sarah Connor, Helmut Markwort, Kinder von Fußballstars bzw. deren Namen und Sepp Blatter. Das Herrengedeck heute also mit ein bisschen Schriftgut und natürlich mit Musik. Hier sind Autodrone, Final Days. In seinem Buch Halbzeitpause, die Fußball-Klo-Lektüre, beschreibt Ben Redelings eine fragwürdige fußballerisch-musikalische Begebenheit. Unter der Überschrift Singen mit Christoph Daum, 30 Mann und ein Befehl steht dort zu lesen. Christoph Daum ist für seine verrückten Ideen bekannt. Als er in der Saison 1999-2000 mit Bayer Leverkusen kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft stand, wollte er im Titelkampf zusammen mit dem damals schwer angesagten Motivationsguru Jürgen Höller die letzten Prozentpunkte an mentaler Stärke aus den Bayer-Profis herauskitzeln. Barfuß ließ er sie deshalb über glühende Kohlen und spitze Glasscherben laufen und hoffte so, den ewigen Gegner Bayern München austricksen zu können. Doch wenige Wochen später hatte Bayer Leverkusen die Meisterschaft in einer Nervenschlacht beim Absteiger Unterhaching verloren und aus zerbrochenem Glas war ein zerbrochener Traum geworden. Zusammen mit seinem ewigen Co-Trainer Roland Koch, der einst seine Diplomarbeit mit dem Thema Trainingsplanung im Profifußball eine vergleichende Analyse zwischen Bundesliga und erster englischer Liga geschrieben hatte und ein Schüler der Liverpool-Legende Bill Shankly war, tüftelte Daum dennoch weiterhin gerne an ausgefallenen Motivationsideen. Im Januar 2007 war es im spanischen Trainingslager mit dem ersten FC Köln mal wieder so weit, dass die beiden einen Super-Einfall hatten. Kurz bevor die Mannschaft früh am Morgen zum Krafttraining ging, versammelte Koch die Spieler des FC im Halbkreis und drückte den erstaunten Profis einen Zettel in die Hand. Mit leuchtenden Augen verkündete der Co-Trainer, da steht ein Lied drauf. Das singen wir jetzt alle gemeinsam. Und dann summten Daum und Koch auch schon den großen alten Freddie Quinn-Hit aus dem Jahre 1966, 100 Mann und ein Befehl an. Gemeinsam mit den Spielern sollte nun der extra frisch gedichtete Text gesungen werden. 30 Mann und nur ein Ziel und ein Weg, den jeder will. Fern von zu Haus ist uns einerlei, denn ich bin bei den 30 Mann dabei. Auf die Frage der begleitenden Journalisten, wie man denn auf eine solch grandiose Idee gekommen sei, antwortete Daum stolz: In der Vorbereitung ist es wichtig, dass die Spieler bei der harten Arbeit lächelnd umfallen. Das hat schon Sepp Herberger gesagt. Und Roland Koch ergänzte, man muss die Spieler wach kriegen und ihnen gleichzeitig Freude mit in den Tag geben. Wer geht schon gerne um diese Uhrzeit in den Kraftraum? Doch wie kamen die Trainerfüchse ausgerechnet auf Freddie Quinn? War einer der beiden Motivationstalente etwa ein Fan des Hamburger Sangesbarden? Daum klärte auf. Mein langjähriger Torwartstrainer Eike Immel hat immer die Kassetten von Quinn gehört, daher kennen wir die Lieder. Der FC verpasste übrigens am Ende der Saison trotz aller Sangeskünste den Aufstieg in die erste Liga als Tabellenneunter ziemlich klar. Ja, und hier sind jetzt Freddie Quinn, 100 Mann und ein Befehl Und dann noch die Sterne, gib mir Kraft.
Irgendwo im fremden Land ziehen wir durch Stein und Sand, fern von zu Haus und vogelfrei. 100 Mann und ich bin dabei.
Ben Redelings schreibt in seinem Buch aber nicht nur über Singen mit Christoph Daum, nein, er schreibt auch über Kindernamen von Fußballstars. Und so heißt es bei ihm unter der Überschrift Ronald Ronaldo und der Pilot Inspektor. Woran kann man erkennen, dass Fußballer mittlerweile tatsächlich zu echten Popstars gereift sind? An ihren großen Autos, den bunten Tattoos oder den schicken Spielerfrauen? Ganz bestimmt. Aber insbesondere kann man den neuen Status unserer Lieblingskicker daran festmachen, welch kreative Mühe sie sich bei der Wahl der Vornamen ihrer Kinder geben. Promis, das weiß jeder gut informierte High-Society-Kenner, nennen ihre Nachgeborenen nämlich nicht einfach Thomas, Steffi, Klaus, Melanie oder Patrick. Nein, es darf ruhig ein wenig in die prall gefüllte Kuriositätenkiste gegriffen werden. Hazel Patricia und Phineas Walter bei Julia Roberts, Nikita Cara Floria bei Jessica Stockmann und Prince Michael, Paris Michael, Catherine und Prince Michael II bei Michael Jackson sind noch eher die schlichten Versuche, außerhalb der üblichen Vornamensgewässer zu fischen. Der deutsche Fußballprofi schaut lieber interessiert in Richtung eines Bob Geldof. Peaches Honeymoon, Fifi Trixie Bell und Little Pixie haben wahrscheinlich bereits den Schauspieler Uwe Ochsenknecht zu den gelungenen Versuchen Wilson Gonzales, Jimmy Blue und Jayenne Savannah für seine drei Kinder angeregt. Auch Sylvester Stallones Inspiration Sage Moonblood ist bei den Kickern super angekommen. Abstand haben jedoch die meisten Profi-Papas von der berühmten Verona-Poth-Idee, das Kind nach dem Zeugungsort zu benennen, genommen. San Diego klingt zwar klasse, aber nachdem ein mitdenkender Internet-User irritiert gefragt hatte, ob seine drei Kinder dann tatsächlich Oggersheim, Leipzig und Herford heißen würden, wurde der Plan sofort widerrufen. Alles richtig gemacht haben in diesem Sinne die Musterpapas Mike Hanke mit Jennifer Fay und Jaron Kane, der Torhüter Dennis Eilhoff mit Darren Jaden und Leni Collin sowie Stefan Kiesling mit Taylor Joel. Taylor übrigens geschrieben T-A-Y-L-E-R. Kiesling dazu, wir haben in einem Magazin Namen von Promis gesehen, darunter auch Taylor. Den Namen fanden wir gut und haben das O einfach durch ein E ersetzt. Auch Gerald Asamoah mit den Zwillingen Jada und Jaden kann gefallen. Anfang der 90er hatte auch der deutsche Mittelfeldspieler Michael Balou Kostner einen Klasse-Einfall. Bei dem Nachnamen konnte es zu der Zeit natürlich nur der Kevin sein. Kevin Kostner. Na danke, Papa. Den Vogel hat aber wieder ein internationaler Star abgeschossen. Der brasilianische Weltmeister von 1998, Ronaldo, hat nämlich einmal über die Wahl des Namens für sein erstes Kind gesagt, wir haben häufig bei McDonald's gegessen, wo es ja den Ronald McDonald gibt. Deswegen haben wir unseren Sohn auch Ronald genannt. Na dann, lieber Ronald Ronaldo, viel Spaß beim Spielen mit dem Sohn des amerikanischen Schauspielers Jason Lee, dem süßen kleinen Pilot Inspector.
What could I do? I got all choked up and I threw down my gun. I called him a paw and he called me a son. Come away with a different point of view. And I think about it.
now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a boy, I'll name him Bill or George or Frank, anything but Sue. Petrol. Take that man.
Johnny Cash und die Ting Tings mit A Boy Named Sue und That's Not My Name auf der 102,6 live aus Ulm mit dem Herrengedeck am Sonntagabend, dem vorletzten Abend des Jahres 2012 und mit einem literarischen Jahresausklang. Weiter geht's mit einem Text von Gunnar Loye und der schreibt in seinem Buch Football's Coming Home zum Thema Nationalhymnen. Vom Vorspiel zur Lachnummer. Aus dem modernen Griechenland ist folgende Anekdote überliefert. Als vor ein paar Jahren in Athen die Nationalmannschaft auf China traf, ertönte kurz vor dem Anpfiff Musik aus den Stadionlautsprechern. Daraufhin erhoben sich die Zuschauer und auch die griechischen Spieler nahmen Haltung an, um der Hymne der Gäste die übliche Ehre zu bezeugen. Die Chinesen wussten, dass es nicht ihre Hymne ist, hielten sie hingegen für die griechische. Das allumfassende Missverständnis wurde erst durch eine nette Frauenstimme aufgelöst, die mitten in dem Stück den Gebrauch einer speziellen Zahnpasta propagierte. Die vermeintliche Nationalhymne war Teil eines Werbespots. Leider finden sich für diese Meldung aus dem Reich des Internets keine Zeugen, aber das macht im Prinzip nichts. Selbst wenn sie nicht stimmt, liegt in ihr eine Menge Wahrheit. Eine kulminierende These des Alsfelder Musikpädagogen Thomas Walter. Viele Nationalhymnen sind sich sehr ähnlich und lassen sich national im Grunde genommen gar nicht unterscheiden. Trotzdem sind Nationalhymnen der ganze Liederstolz der Nationen, was sich nirgendwo besser zeigt als auf dem Fußballplatz. Laut dem Sporthistoriker Karl Lennartz von der Sporthochschule Köln wurden Nationalhymnen schon vor dem Ersten Weltkrieg von Fußball-Länderspielen intoniert. Speziell die mit immer mehr Teilnehmern aufgestockten WM- und EM-Turniere entwickelten sich peu à peu zu kleinen Hymnenfestivals. Selbst Fußballfans lauschen dann schon mal, wie das staatstragende Liedgut der anderen Teams so klingt. Die deutschen Fans hören aber seit 2005 bereits bei der eigenen Nationalhymne genauer hin. Damals hatte sich plötzlich und überraschend deren Text geändert, als Sarah Connor in der neuen Münchner Allianz Arena beim zweiten Eröffnungsspiel FC Bayern gegen die Nationalmannschaft sang: Brüh im Lichte dieses Glückes statt Blüh im Glanze dieses Glückes. Fortan galt Andi Bremes Pech-Zweisatz: Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß, auch für das Vorspiel bei DFB-Länderpartien. Als die tschechische Schlagersängerin Helena Vondrakova vor der EM-Begegnung Tschechien-Deutschland 2007 in Prag zur dritten Strophe des Liedes der Deutschen ansetzte, vergaß sie zwei der acht Zeilen zu singen. Vielleicht war sie nervös, weil im Vorfeld einige tschechische Fans schriftlich gegen ihren Auftritt wegen Vondrakovas angeblicher Nähe zum ehemaligen KP-Regime protestiert hatten. Der Prager Fanaufstand wurde vom Verband niedergestimmt. Den Deutschen war es egal, sie hatten am Ende gut lachen und gewannen, überraschend mit 2:1. Pennywise, bro him. Ja, ja. Und auch beim noch größer als großen FC Bayern kracht es im Gebälk. So berichtete Tanja Kokoska kürzlich in der Sonntags von folgendem Vorfall. Bankettgeile Visagen. Fußball. Helmut Markwort aus Münchner Allianz Arena. Verband. Es wäre ein Fall von Zensur im eigenen Haus. Helmut Markwort, Herausgeber des Fokus, soll einen Beitrag verhindert haben, der ihn selbst betrifft. Ein Journalist des Fakten-Fakten-Fakten-Magazins, der ungenannt bleiben möchte, hatte geschrieben, Markwort sei beim FC Bayern München von der Tribüne verbannt worden, da Vereinspräsident Uli Hoeneß seine Visage nicht mehr sehen könne. Der Bericht sei dem Herausgeber wie üblich zur Genehmigung vorgelegt worden, woraufhin Markwort Hoeneß-rot angelaufen sei und gebrüllt habe, so eine Sauerei müsse er sich nicht bieten lassen. Offiziell hieß es, Markwort habe den Artikel aus journalistischen Gründen abgelehnt. Auf Nachfrage bei Bayern München ergibt sich allerdings ein anderes Bild. Markwort, der dort auch Mitglied des Verwaltungsbeirats ist, sei tatsächlich von seinem Stammplatz auf der Tribüne in der Allianz Arena suspendiert, erklärte ein Vereinssprecher, sein Funktionärsamt ruhe. Damit wolle Hoeneß noch vor der Vollversammlung der Deutschen Fußballliga am 12. Dezember, bei der ein ganzheitliches Konzept zur Fankultur in deutschen Fußballstadien verabschiedet werden soll, in die Offensive gehen. In Zeiten der Krise müsse der FC Bayern ein Exempel statuieren. In Spanien, Italien, Portugal und Griechenland, da hungern sogar schon die Spieler, wurde Hoeneß zitiert. Aus Gründen der Pietät sei es da geboten, offene Dekadenz künftig zu vermeiden. Das eigentliche Problem seien bankettgeile Fans der Kategorie F wie Fokus. Die sind doch nur zum Fressen hier, so Hoeneß. Dazu zählten auch die Fuzzis von der Bayerischen Landesbank, die große Kartenkontingente an die eigene Belegschaft verkauften. Ein international renommiertes Unternehmen wie der FC Bayern könne es sich nicht länger leisten, mit Verbrechern in Verbindung gebracht zu werden, die die Finanzkrise verschuldet und den scheiß Marktliberalismus schön geschrieben haben, erklärte Hoeneß. Mit solchen Leuten gewinnen sie keinen Blumentopf mehr, geschweige denn einen Scheißtitel. Es sei ja kein Wunder, dass in der Münchner Arena oft eine Scheißstimmung herrsche, wie in der Oper. Fußball müsse endlich wieder zu einem Ereignis für die ganze Familie werden. Markworts Platz werde daher bereits beim nächsten Champions League Heimspiel gegen Bate Borisov mit einer dreiköpfigen Hartz-IV-Familie aus dem Stadtteil Hasenbergel besetzt. Von den Bayern-Spielern wollte sich nur Franck Ribéry zu dem Vorgang äußern. Er sei sehr enttäuscht, erklärte der Franzose. Der Elmüt hat damals so toll zu mir gehalten wegen der kleinen Nütte. Darüber hat er nicht geschrieben, das werde ich ihm nie vergessen. Der Deutsche Fußballbund DFB begrüßte hingegen den Vorstoß der Münchner. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach will sogar noch einen Schritt weiter gehen. Er habe Bundestrainer Joachim Löw dazu angehalten, den Begriff Fokussieren künftig nicht mehr zu verwenden. Denn der deutsche Fußball werde nicht nur an seinen Taten, sondern auch an seinen Worten gemessen, so Niersbach. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich mahnte Markwort zur Vernunft. Wenn er sich dem Willen des Vereins nicht beuge, bleibe nichts anderes übrig, als das Thema Tribünenplatzverbot auch umzusetzen, sagte der CSU-Politiker. Als Fußballfan hoffe er allerdings, dass es nicht so weit kommt, dass es in Deutschland nur noch Stehplätze in den Stadien gibt. Generalbundesanwalt Harald Range sagte, nötigenfalls könne man Fans der Kategorie F auch per elektronischer Fußfessel kontrollieren. Laut Hoeneß ist man sogar bereit, eine angemessene Ablösesumme für Markwort zu zahlen. Das Problem sei allerdings, der Mann sei praktisch nicht vermittelbar. Nicht mal der VfL Wolfsburg habe Interesse bekundet. Nachdem der Felix Magath da Millionen zum Fenster rausgeworfen hat, müssten die eigentlich für jeden Cent dankbar sein, rätselte Hoeneß. Offenbar habe Volkswagen aber aus der Causa Magath gelernt und arbeite ebenfalls an einem neuen Image der Bescheidenheit. Nun müsse man wohl alte Verbindungen nutzen. Der FC Bayern habe einst den Lokalrivalen 1860 München vor der Insolvenz bewahrt. Da sei es jetzt nur recht und billig, wenn die 60er sich unbürokratisch revanchierten. Markwort hat aber offenbar bereits eigene Konsequenzen gezogen. Im Bundestag wurde er mehrere Tage lang auf der Besuchertribüne mit einem Fanschal der FDP gesichtet. Seit 1968 ist Markwort Parteimitglied. Er werde sich jetzt mit ganzer Kraft einem Verein widmen, der jeden Anhänger gebrauchen könne. Und das Angebot in der Bundestagskantine sei gar nicht mal so schlecht. Na dann, viel Erfolg. Hier sind passenderweise der Two-Door Cinema Club mit Eat That Up, It's Good For You und die Wohlstandskinder Take On Me.
It's not the same. You're gonna tell me that I'm right. You know you're gonna come back, dawn. Find yourself where you are again.
Things that you say isn't a life for just to play my worries away. You're all the things I've got to remember. You're shying away. I'll be coming for you anyway.
Zurück beim Herrengedeck Fußballkultur mit Musik auf Radio 3FM. Ja, die Oper, die brachte vor wenigen Tagen auch der Herr Josef S. Blatter, seines Zeichens Präsident des Weltverbandes FIFA, mit dem Fußball in Verbindung. So war auf elffreunde.de zu lesen. FIFA-Präsident Josef S. Blatter hat den Besuch eines Fußballstadions mit einem Gang in die Oper verglichen und sich daher für ein generelles Alkohol- und Tabakverbot in den Arenen ausgesprochen. Fußball ist ein Kulturgut, wird der Chef des Weltverbandes in der Schweizer Zeitung Blick zitiert. Deshalb müssen wir Alkohol und Tabak aus den Stadien nehmen. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand im Konzertsaal oder der Oper trinkt und raucht. Seine Ideen äußerte der 76-Jährige auf einer Gala des Branchenverbandes Walliser Wein. Wir müssen uns jetzt in den Stadien ein bisschen erheben und damit aufhören, sagte Blatter. In vielen Stadien gibt es bereits rauchfreie Bereiche oder Leitbierausschank. Ja, soweit also Blatters Worte, hier aufgenommen von Elf Freunde. Ja, aha, denke ich mir da, auf der einen Seite also die Oper frei von körperlicher Gewalt, in der Konflikte, Gefühle, Stimmungen und Handlungen von der Musik getragen werden. Die Oper, wie wir sie heute kennen, ins Leben gerufen durch die pazifizierte Oberschicht in Florenz, wo sich die sogenannte Camerata, ein akademischer Gesprächskreis aus Adeligen, Dichtern, Musikern, Philosophen und Mäzenen der Kunst im 16. Jahrhundert zusammenfand, mit dem klaren Vorsatz, das antike Drama wiederzubeleben. Unterhaltung vom Reißbrett sozusagen für die oberen 10.000. Auf der anderen Seite, sich zur gleichen Zeit im mittelalterlichen England im Folk-Football mit allen Mitteln und großer physischer Gewalt, teilweise unter Einsatz von Stöcken und anderen Schlagwerkzeugen, bis aufs Blut bekämpfende Gegner. Besonders an Fest- und Feiertagen waren Fußballspiele ein wichtiger Bestandteil des mittelalterlichen Lebens. Ein wildes Spiel, welches die Obrigkeit nicht tolerieren wollte und mit Edikten, Verboten und Strafen wie Geldbußen oder Gefängnishaft zu stoppen versuchte. Erfolglos jedoch. Das Spiel setzte sich durch, überdauerte die Jahrhunderte und blieb das beliebteste Volksvergnügen der einfachen Bürger. Das Fußballspiel als eine Form der institutionalisierten Gewalt. Ja, der ewige Blatter, der hatte vor seinen Ausführungen ja mindestens zwei Möglichkeiten. Er hätte sich kurz überlegen können, welchem Verband er doch gleich vorsteht, welches Spiel er vertritt, wie sich dieses Spiel historisch entwickelt hat und welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen. Oder er hätte ganz einfach, so Sonnenkönig-mäßig, mal irgendeinen Mist von sich geben können. Wofür er sich wohl entschieden hat. Vielleicht kommt aber auch alles ganz anders und künftig wird in der Oper auf den Rängen gesungen, es gibt Choreografien und Pyros und wenn der Star-Tenor zur Todesgrätsche ansetzt, dann fliegt er vom Platz. Yeah. Me First and the Gimme Gimmes mit dem Phantom of the Opera. Auch Gareth Joswick hat sich auf elffreunde.de Gedanken zu den Aussagen Blatters gemacht. Er schreibt: Spätestens seit Nick Hornby weiß man, dass man Tore reinrauchen kann. Bloß Sepp Blatter hat im Elfenbeinturm der FIFA wieder nichts mitbekommen und schert mal ebenso Fußball, Oper und Theater über einen Kamm. Aussagen von FIFA-Präsident Sepp Blatter wirken manchmal undurchsichtiger als die Vergabe von WM-Standorten. Letzte Woche sagte Blatter in der Schweizer Boulevardzeitung Blick sinngemäß, der Fußball ist wie eine Oper. Die Oper wiederum ist wie das Theater und ein Konzert. Und alle zusammen sind Kulturereignisse. Und bei Kulturereignissen darf man bekanntlich nicht rauchen. Oder? Irgendwo in Sepp Blatters Argumentation hatte sich ein Wurm versteckt. Wir müssen uns jetzt in den Stadien ein bisschen erheben und damit aufhören. Noch nie habe er gesehen, dass in der Oper, im Theater oder auf einem Konzert geraucht würde. Nun stellt sich die Frage, ob der Obmann des Weltfußballverbandes jemals ein Konzert besucht oder bei einer Theatervorstellung in der Pause eine kleine Weißweinschorle eingenommen hat. Anscheinend nicht, denn sonst wüsste Blatter, dass Tabak und Alkohol traditionell Teil von Kulturereignissen sind. Rauchen dient regelmäßig als dramaturgisches Element auf Theaterbühnen und Alkohol hat seinen festen Platz als Genussmittel in Spielpausen. Nicht erst seit Hermann Hesses Steppenwolf sind Drogen fester Teil des Kulturbetriebes, ganz zu schweigen vom Klischee des rauchenden und trinkenden Künstlers. Blatters Argumentationsansatz ist jedoch nicht nur inhaltlich falsch, sondern entbehrt auch jeglicher Konversationsmaximen, da derartige Apfel- und Birnenvergleiche vom eigentlichen Problem wegführen, anstatt mit Bezug aufs eigentliche Thema zu argumentieren. Man könnte Forderungen nach Drogenfreiheit durchaus vernünftig rechtfertigen. Mit Horrorbildern von Walter Froschs Abschiedsspiel etwa ließe sich schnell die Gesundheitsschädlichkeit von Glimmstängeln dokumentieren. Auch hätte man staatsmännisch sagen können, dass die gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit, Alkohol als schädliche Droge wahrzunehmen, auch in den Fußballstadien bekämpft werden muss. Stattdessen aber hat Blatter lieber den Fußball mit der Oper verglichen. Dieser Vergleich geht so weit an der Realität vorbei, dass sich eine Frage aufdrängt. Was weiß man über Fußballkultur, wenn man Rauchen im Stadion unter freiem Himmel mit dem Hinweis auf andere kulturelle Institutionen verbieten will? Die Antwort: nichts. Schaut man sich die Besucher eines Theaterstücks oder eines Theaters näher an, findet man nicht nur bezüglich der Kleiderordnung Unterschiede. Frivol humorvolle Attitüden von Fangesängen und despektierlich zur Schau gestellte Rebellion gegen gesellschaftliche Tabus sind Grundfesten der Fankultur. Eine Kultur, die sich eben darauf begründet, dass sie nicht wie andere Kulturzweige avantgardistisch hochtrabend die Gesellschaft verbessern will, sondern offen mit ihren Unzulänglichkeiten und Unvollkommenheiten kokettiert. Die Kurve war, soziologisch gesehen, schon immer ein Ort, um gesellschaftlichen Verhaltenskonventionen zu entfliehen und den Alltag bewusst hinter sich zu lassen. Tabakkonsum willkommen. Alkoholexzess nicht ausgeschlossen. Enthemmung ausdrücklich erwünscht. Aber auch in historischer Sicht ist Blatters Vergleich eher gehunfähig als nur hinkend. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts avancierte Fußball in England zum Breitensport der Arbeiterklasse. Zeitgleich wurde das Abbrennen von Tabakartikeln durch das Aufkommen der Zigarette immer populärer. Rauchwaren und Alkoholika waren danach fester Bestandteil der Ursuppe dessen, was man um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts auf Englisch Football Crowd nannte und aus der alles hervorging, was man heute unter dem Begriff Fußballkultur einschließt. Vor diesem Hintergrund sind Zigaretten im Stadion nicht einfach nur gesundheitsschädliche Fluppen, sondern Mittel der Sublimierung und Frustbewältigung. Genussmittel und Notnagel zugleich. Seit Nick Hornbys Fever Pitch, das nicht unwesentlich an der popkulturellen Wahrnehmung von Fußball beteiligt ist, weiß man außerdem, dass man als abergläubischer Fan sehr wohl Bälle reinrauchen kann. Es gibt Dinge, mit denen sich der Lebemann Blatter wesentlich besser auskennt. Zum Beispiel Alkohol. Wenn der 76-Jährige nämlich nicht gerade Stadien zum Prohibitionsgebiet erklärt, besitzt er ja noch den Status eines alten Herrn in der schlagenden Studentenverbindung Helvetia, die mit dem Wort unsympathisch wohlwollend umschrieben ist. Die Verbindung folgt dem Prinzip der unbedingten Satisfaktion, nimmt keine Frauen auf und Sepp Blatter trägt dort einen verbindungsüblichen Biernamen. Mi-temps, zu Deutsch Halbzeit. Der Gipfel der Absurdität an Blatters Forderungen ist allerdings weder der Verweis auf Opernhäuser noch Blatters persönliche Integrität. Der Höhepunkt der Absurdität ist der Ort, wo Blatter seine Aussagen tätigte, nämlich am Rande eines Weinfestes, einem Kulturereignis, bei dem er höchst selbst mit dem Ehrenstern des Walliser Weins ausgezeichnet wurde. Ja, und hier sind zum Jahresende die Fehlfarben zusammen mit Jochen Distelmeier. Sie singen vom Alkoholen. Ja, und am Ende ist für heute das Herrengedeck und nicht nur das Jahr 2012 bald. Mikrofon, Redaktion und Musik Andreas Kulik. Alles weitere gerne unter herrengedeck.blogspot.de und natürlich auf freefm.de. Mails an herrengedeck@freefm.de. Wir hören uns wieder im neuen Jahr und zwar am 13. Januar 2013. Dann mit der Frage, warum hässliche Fußballer die besseren Kicker sind. Wenn überhaupt. Danke fürs Zuhören, guten Rutsch und immer sportlich bleiben.
Wir haben Durst. Alkoholen. Wir gehen Alkoholen. Alkoholen. Komm, lass uns Alkoholen. Du findest, die Welt ist ungerecht. Und die meisten Menschen schlecht.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Mit Andreas Kulik.
Herrengedeck auf Radio Free FM.